Hallo liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekert und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Heute spreche ich mit Laura May, unserer Korrespondentin in Argentinien. Ihre Themen sind Politik, soziale Bewegungen, Feminismus, Geopolitik und Ressourcenkämpfe. Und noch ganz kurz ein Hinweis, bevor es losgeht. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt und ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bleibt auf jeden Fall ganz bis zum Ende der Folge dabei. Willkommen, Laura May. Schön, dass du da bist. Hi.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Erzähl mal, warum hast du dir Argentinien ausgesucht? Wie ist das passiert?
Argentinien ist mir eigentlich gar nicht so zufällig passiert, sondern mein Papa ist dort geboren als Sohn einer damals Tschechoslowakin und eines deutschen Juden, der 1937 dorthin geflohen ist vor den Nazis. Und daher hatte ich immer schon eine Verbindung zu Argentinien. Mein Papa ist als Kind in den 60er Jahren zurückgekommen mit seinen Eltern oder zurück, ja, nach Deutschland gekommen, nach München. Und wir sind aber fast jedes Jahr über Weihnachten hingefahren und es gab immer einen sehr engen Kontakt mit der Familie.
Wir wollen heute über die Politik von Javier Milei reden. Allerdings, bevor wir das machen, vielleicht nochmal ganz grob, um alle abzuholen, welche grundlegenden Fakten über Argentinien, also vielleicht die aktuelle Wirtschaftslage, gesellschaftliche Spaltung, politische Traditionen, müssen wir denn überhaupt wissen, um dir folgen zu können, um verstehen zu können, was seine Maßnahmen sind und was die Auswirkungen sind? Vielleicht kannst du uns noch mal alle kurz irgendwie aufs gleiche Level bringen, sag mal.
Gerne. Ich versuche es möglichst einfach zu machen, weil genau diese drei Themen, die du angesprochen hast, das hat nämlich sehr gut dazu gepasst. Also gesellschaftliche Spaltung, politische Tradition und wirtschaftliche Lage hängen zusammen und je nachdem, wie man fragt, wäre die Antwort sehr verschieden. Also grob gesagt, Argentinien bewegt sich seit Jahrzehnten zwischen Linkspopulismus und neoliberalen rechten Politiken hin und her, geprägt von einem ganz turbulenten Finanzmarkt vor allem. Also Argentinien ist der höchste Schuldner des IWF weltweit. Und als Milei die Wahlen gewonnen hat, er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist, er will den absoluten freien Markt, wurde er gewählt in einer Zeit, als die Jahresinflation fast 200% betragen hat und die Leute einfach Angst hatten vor einer Hyperinflation, von einem Staatsbankrott, der 2001 schon mal passiert ist und die Leute erinnern sich, wie chaotisch das war. Und Milei hat mit dem Versprechen gewonnen, die Wirtschaft zu stabilisieren und vor allem Devisen, also Dollars, zu bekommen vom Internationalen Währungsfonds und auch von den USA.
Ich habe einen Artikel von dir gesehen, den hast du mir netterweise zugeschickt, über Mileis Kettensägenpolitik, nennst du das. Was meinst du damit und woher kommt der Eindruck? Es ist ja schon sehr, sehr eindeutig, dieses Bild. Erklär das mal.
Also das Bild hat er selber geschaffen. Er ist schon im Wahlkampf mit einer Kettensäge aufgetreten, symbolisch gegen den Staat und die Bürokratie. Er hat von Anfang damit geworben, den Staat zu zersägen, den Staatsapparat, den Sozialstaat vor allem. Das ist dann berühmt geworden weltweit, vor allem nach einer Konferenz in den USA, nach einer konservativen, wo er Elon Musk eine Kettensäge geschenkt hat, überreicht hat und Elon Musk und Milei gemeinsam mit diesen Kettensägen posiert haben. Also Elon Musk hat sich da sehr an Milei orientiert oder andersrum, wer weiß, was da als erstes war, aber auf jeden Fall sind die beiden Kettensägenbrüder vereint gegen den Staat vorgegangen.
Ich würde jetzt mal sagen, mein persönlicher Eindruck, wenn er und Elon Musk sich so gut vertragen, weiß ich tatsächlich schon, wo ich die Person einordnen muss. Wie falsch liege ich da oder wie richtig liege ich da?
Du liegst da ziemlich richtig, auch wenn es teilweise natürlich auch Differenzen gibt, aber sie sind auf jeden Fall sehr geschlossen in diesem ultraliberalen, globale Rechte Umfeld, aktiv. Also ich würde sogar sagen, dass Milei vielleicht Elon Musk näher ist als Donald Trump am Ende, weil er wirklich für eine radikal-liberale Politik zumindest spricht. Seine reale Politik ist manchmal dann gar nicht so frei von Regeln, aber sowohl er als auch Elon Musk sehen den freien Markt als sowas wie eine Religion, das das oberste Prinzip sein sollte.
Lass uns mal über die konkreten Folgen sprechen. Für erstmal die argentinische Bevölkerung im Allgemeinen, im Späteren gehen wir noch auf einzelne Gruppen ein. Aber wenn ich jetzt an sowas denke wie Gesundheit, Bildung, Renten, da sehe ich ihn persönlich jetzt nicht so sehr. Du?
Nein, er sich selber auch nicht. Also laut Milei ist das alles, was auch der freie Markt regeln sollte und am besten regeln kann, seiner Meinung nach. Deswegen seit Amtsantritt streicht er, wo er nur kann. Eines der Beispiele, also es gab 18 Ministerien in Argentinien, er hat 9 davon gestrichen, zum Beispiel Sozialministerium, Arbeitsministerium, Frauenministerium, Kulturministerium. Diese ganzen, seiner Meinung nach, unnötigen Einrichtungen wurden zusammengefasst in einem Ministerium, das heißt Ministerium für Humankapital. Also der Mensch und auch das Soziale ist für ihn Kapital im Prinzip. Und deswegen, ja, streicht er in Gesundheit, Bildung, die Krankenhäuser haben keine Ärzte, die Unis haben kein Geld, Renten werden gekürzt und Proteste werden niedergeschlagen dagegen. So ist die Realität momentan in Argentinien.
Ganz konkret, du hast das Ministerium für Frauen erwähnt. Inwiefern sind Frauen betroffen von der Kettensägenpolitik?
Ja, ziemlich direkt und auch ziemlich offen. Also Milleis größter Feind ist vielleicht der Sozialismus, aber danach kommt gleich der Feminismus. Er bezeichnet immer wieder Sozialismus und Feminismus als Feinde in einem globalen Kulturkampf. Also er steigt voll auf diese Anti-Wokeness und diese ganzen Debatten ein. Und ja, laut Milei ist der Feminismus das zerstörerischste Werkzeug des Sozialismus, wie er beim Weltwirtschaftsforum in Davos mal gesagt hat. Und das merkt man an seiner konkreten Politik, also zum Beispiel der Auflösung des Frauenministeriums, aber auch direkten Provokationen, zum Beispiel am Frauentag am 8. März hat er den Frauensaal im Regierungsgebäude offiziell umbenannt in Heldensaal und alle weiblichen Symbole entfernen lassen. Er hat Begriffe verboten, wie zum Beispiel den Begriff Gender im Allgemeinen, in amtlichen Schreiben und fürs Militär, also in allen öffentlichen Wegen. Vielfalt, also er will inklusive Sprache verbieten direkt. Er will den Begriff Femizid aus dem Strafgesetzbuch streichen. Er hat die Antidiskriminierungsbehörde aufgelöst, will das Abtreibungsrecht einschränken. Also es gibt ganz viele Maßnahmen, die direkt gegen Frauen oder auch andere diverse Gruppen gehen. Und abseits davon treffen seine Sparpolitikmaßnahmen generell Frauen, weil Frauen insgesamt in allen Gesellschaften stärker armutsgefährdet sind. Also dieser ganze Abbau von Sozialstaat und staatlicher Unterstützung trifft auch vermehrt Frauen.
Und ich würde auch sagen, natürlich Sicherheit. Also körperlich, gesundheitlich, mental. Vielleicht kannst du gleich noch für uns schlussfolgern, was die konkreten Risiken sind. Ich habe aber noch eine Zwischenfrage, das finde ich sehr interessant. Mit dem Heldensaal, also klar, es ist Symbolpolitik, aber ich gehe mal davon aus, ungefähr die Hälfte der argentinischen Bevölkerung ist weiblich gelesen, identifiziert sich als weiblich. Wie kommen denn solche Geschichten an? Also da müssen doch sicher Leute dabei sein, die sich denken so, nee, so geil finde ich das jetzt nicht.
Ja, es gibt viele, aber das verläuft meiner Meinung nach stark an der politischen Spaltung. Es ist ja auch in Europa zu beobachten, dass auch Frauen antifeministische Politik wählen und auch die Rechte, wo man sich manchmal denkt, so hey, da verliert ihr doch alle, wird trotzdem auch von Frauen gewählt. Also Milei ist ein bisschen mehr von Männern gewählt worden als von Frauen, aber im Prinzip ist es ja wie auch in Europa. Es gibt trotzdem viele Frauen, die ihn auch unterstützen, vor allem gegen die zuvor Regierung, also die linkspopulistische Vorgängerregierung in Argentinien. Das würde zu weit ausholen, aber Milei wurde vor allem gegen die anderen gewählt. Also dieser Hass gegen die anderen überwiegt und das ist auch bei Frauen so.
Ich glaube, das war auch in den USA bei ganz vielen Leuten so, die Trump gewählt haben. Sie haben einfach nur Trump gewählt, um nicht Kamala Harris zu wählen. Das war es leider einfach so.
Ja, auf jeden Fall diese typischen ProtestwählerInnen. Es ist real. Also die wenigsten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, ich habe Milei da und dafür gewählt, sondern die gängigste Erklärung ist gegen die Peronisten, gegen die anderen.
Lass uns jetzt bitte nochmal über die Risiken sprechen. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, das wird jetzt nicht angenehm, aber vielleicht hast du eine Liste für uns, Laura. Was sind die Risiken für Frauen ganz konkret?
Naja, also keine sicheren Abtreibungen, geschlechtsspezifische Gewalt ist in Argentinien sowieso ein riesiges Thema. Femizide, wenn von staatlicher Stelle diese Dynamik quasi zunichte gemacht wird, also oder verbal nichtig gemacht wird, dann haben viele Gewalttäter auch das Gefühl, sie haben eine Unterstützung von offizieller Seite, auch Transfeindlichkeit, Lesbizide. Es sind alles riesige Themen, in denen Argentinien seit Jahrzehnten oder ja, Jahrzehnten gekämpft wird. Und die letzten Regierungen haben dort Maßnahmen entwickelt, um diese Dynamiken zu brechen, um sie besser zu machen. Und Milei baut das sukzessive wieder ab. Also ich glaube, so direkt Gewalt ist, also geschlechtsspezifische Gewalt ist für mich das gefährlichste Thema, abgesehen von den ganzen strukturellen Problemen, die so daherkommen mit seiner Politik.
Du hast schon gesagt, für ihn ist es sehr simpel gedacht. Der Feminismus ist das ultimative Böse und gehört bekämpft. Die Meinung teilt er sich ja mit sehr vielen Menschen international, mit sehr vielen Menschen in Führungspositionen aktuell. Wie wirkt sich das auf die gesellschaftliche Debatte aus? Siehst du da auch so ein bisschen so die Verschiebung? Ich denke jetzt irgendwie spontan an die Manosphere oder sowas.
Ja, schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, in Argentinien, der Feminismus ist sehr stark. Die Ni Una Menos-Bewegung kommt aus Argentinien, die in ganz Lateinamerika sehr stark ist. Das heißt, nicht eine weniger. Es war eine Bewegung, die hat sich gegen Femizide eben gegründet und ausgebreitet über den ganzen Kontinent und auch über die Welt. Und dieses feministische Fundament ist sehr stark in dem Land. Es gibt jährlich Frauentreffen, da war ich letztes Jahr auch. Die sind immer in einer anderen Provinz. Da kommen Zehntausende Frauen zusammen, diskutieren, haben dort auch das Abtreibungsrecht zum Beispiel erkämpft. Also es gibt ein starkes Fundament und das wackelt auch nicht. Und ich glaube, der Rest der Gesellschaft oder der andere Pol war immer schon auch sehr radikal dagegen. Also diese Spaltung zwischen Machismus, Kirche, dieser ganze Komplex an antifeministischen Gruppen, der war auch davor schon da und der hat halt jetzt Oberwind oder wie sagt man, Fahrwasser. Der hat quasi gerade so Rückenwind und fühlt sich bestärkt und das merkt man auch in den öffentlichen Diskursen, auf Social Media, auf den Straßen, dass es aggressiver wird.
Rückenwind und Oberhand ist das, glaube ich. Aber ich verwechsel irgendwie deutsche Sprichworte auch ständig. Ich fühle es gerade sehr.
Ja, es ist noch schlimmer, seit ich so viel Spanisch spreche. Da verwechsel ich diese Sprichworte, vermische die manchmal mit den Sprachen. Das ist echt, aber auch ein bisschen
ich
lustig.
Das. Ich habe, glaube ich, am Anfang von dieser Folge auch einfach niederländisch eingedeutscht. Ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, sag mal. Und auf Niederländisch sagt man irgendwie, sag mal, wenn man irgendwie ein Beispiel geben will. Ich glaube, das habe ich einfach direkt übersetzt. Falls es jemandem aufgefallen ist, herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Von welchen Frauen oder Organisationen kannst du uns erzählen, die sich wehren? Ich versuche so ein bisschen den positiven Twist irgendwie reinzukriegen. So der Solution-Oriented Journalism so ein bisschen.
Ja, von ganz vielen. Und das ist auch das, was mich bei all den Sorgen in dem Alltag in Argentinien natürlich beeinflusst, ist einen, wenn alle Leute nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen oder bis zum Ende des Monats einkaufen sollen. Aber das Positive an Argentinien ist schon in meinen Augen, Es ist eine extrem gut organisierte Gesellschaft mit sehr humanistischen Werten in der Basis. Und das merkt man auch im Feminismus und auch an vielen Frauen. Es ist eine sehr emanzipierte Gesellschaft. Es gibt viele Frauen, die arbeiten, viele Frauen, die in Machtpositionen sind. Auch diese linkspopulistischen Vorgängerregierungen sind korrupt und haben viel verbockt. Aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, ist so über Jahre lang, über Jahrzehnte, auch frauenpolitische Maßnahmen durchzusetzen, die man sieht. Und dementsprechend gibt es sehr, sehr viele bewundernswerte Frauen, über die man berichten kann, und Organisationen. Also ich habe gerade diese Ni Una Menos-Bewegung erwähnt, diese Frauentreffen. Das ist was, das gibt's auf der ganzen Welt eigentlich nicht. Das erinnert so ein bisschen an die Frauenkonferenzen in den 70er Jahren, wo diese globale feministische Bewegung sich versucht hat zu vernetzen, wirklich. Und ja, also die Ni Una Menos-Bewegung und die Bewegung für Abtreibung sind sicher, also für die Abtreibungsrechte, sind die beiden größten Bewegungen, aber auch in Gewerkschaften, Unis. Also es gibt überall gut organisierte Frauen, die auch laut sind. Also ich habe das Gefühl, bei so Protesten in Argentinien es ist eine ganz andere Wucht dahinter als bei uns. Also sie sind laut, sie sind organisiert und auch irgendwie kämpferischer. Also aggressiver ist vielleicht zu negativ, aber argentinischer Feminismus macht sich Platz. Die sind nicht ruhig und bleiben nicht in der zweiten Reihe. Und ich glaube, jeder hat die schon mal gesehen.
Für mich ganz kurz aus Neugier. Wir hatten mal zusammen mit deiner Korrespondentin ein Podcast-Projekt, das heißt Choice. Und da wurden Korrespondentinnen aus verschiedenen Ländern gefragt, wie es aussieht mit Abtreibungsrechten in ihren Ländern. Ich glaube, da war auch Argentinien dabei. Und was ich jetzt glaube zu erinnern, im Intro hatten sie so musikalische Begleitung mit Topfschlagen. Das war irgendwo in Lateinamerika und ich meine, es war in Argentinien. Das ist so eine Tradition, ist sehr viel Lärm zu machen, auf Töpfe zu schlagen. Bin ich im richtigen Land oder bin ich falsch?
Du bist im richtigen Land, das heißt Cacerolazo auf Spanisch, de Cacerola und der Cacerole, sagt man auf Deutsch auch, oder?
Ich glaube,
Und
das deutsche Wort
ich.
ist Auflaufform. Deutscher wird es auch nicht mehr.
Auflaufform. Ja, schwierig daraus ein Wort zu machen. Aber ja, das ist eine politische Tradition, eine Protesttradition, nicht unbedingt eine feministische, aber auch ein bisschen, soweit ich mich erinnere, kommt das daher eben aus einer dieser Krisen, als niemand was zu essen hatte, dass die Frauen aus den Fenstern auf ihre Töpfe gehauen haben, die leer waren. Wenn ich mich nicht täusche, kommt es daher, und es ist eine Tradition, die lebt. Also es ist auch wieder jetzt während Milei, und dann gibt es irgendeine Demo und alle Nachbarn schlagen Töpfe aus dem Fenster raus und machen da mit. Also es ist irgendwie eine sehr weit verbreitete Praxis des Unmutäußerns.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, deswegen noch ein paar Fragen zum Abschluss. Wie schätzt du die Entwicklung in den nächsten paar Jahren ein? Wird es noch schlimmer oder wird es besser?
Also, ich weiß es natürlich nicht. So wie ich das momentan einschätze, wird Milei nochmal gewählt, weil es nicht wirklich eine sinnvolle oder eine populäre Gegenkandidatin gibt. Und er von Anfang an angetreten ist mit dem Versprechen, er macht alles besser und bügelt alle Fehler der Linken aus, aber es wird dauern und die Menschen müssen leiden. Das heißt, viele Menschen, die ihn gewählt haben, denen geht es total schlecht, aber sie glauben oder sie sind sich sicher, dass man einfach noch ein paar Jahre aushalten muss, um die Früchte zu tragen dieser Sparpolitik. Meine Sorge ist, dass die Sparpolitik auch in dieser Zeit erst zu spüren sein wird, weil in einem Land mit etwa 50% informellen Sektor und hoher Armut wären diese ganzen Einsparungen natürlich auch über die Zeit erst grausam. Die Leute verlieren ihre Wohnungen, die Leute verlieren ihre Jobs, die nationale Industrie bricht ein, die Ressourcen und die Böden werden verkauft an ausländische Firmen. Das versucht Milei gerade durchzubringen, hat es noch nicht ganz geschafft, aber also ich mache mir eher Sorgen um die Zukunft, um es kurz zu fassen.
Ich denke, das ist natürlich für ihn auch die perfekte Grundlage, wenn man die Menschen so weit gebracht hat, zu sagen, In der Vergangenheit ist alles falsch gelaufen. Ich bin auf dem richtigen Weg, aber wenn es jetzt noch schlimmer wird, das liegt auch an denen, die vorher alles falsch gemacht haben. Das ist genau. So schlimm. Ich musste jetzt erstmal Jahre investieren, um wieder auf Null zu kommen und dann nochmal Jahre, bis es besser wird. Das ist ja optimal. Also besser kann es ja für ihn nicht laufen, wenn die Leute das glauben.
Ja, er hat es total genial gemacht und Argentinien ist wirklich, also es ist so schwer zu verstehen, glaube ich, aus europäischer Sicht manchmal. Argentinien hat ein komplett kostenloses, komplett freies Gesundheitssystem, zum Beispiel auch Bildung und sowas und Sozialstaat. Also es ist wirklich ein ja ziemlich solides Fundament und ein sehr humanistisches System. Und wenn das einmal weg ist, dann habe ich persönlich Angst vor Gewalt vor allem, weil die gibt es auch jetzt schon. Soziale Proteste, Polizeirepression, das wird alles seit Milei da ist, sukzessive eher schlimmer.
Auch hier wieder, wir sind auf einem ganz, ganz dunklen Pfad hier. Es ist sehr düster gerade. Hast du vielleicht irgendwelche feministischen, und wenn es so ganz, ganz kleine Win-Situationen sind, hast du da was? Gib unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch irgendwas mit.
Ich habe viele. Also es ist auch alles so. Also zum einen ist die argentinische Gesellschaft gewohnt an solche Turbulenzen und hat Werkzeuge, dem entgegenzustehen und auch das abzuschwächen. Auch die argentinische Demokratie funktioniert bisher recht gut und hat, also man, es ist nicht komplett antidemokratisch und Milei kann nicht machen, was er will. Es gibt viele Leute, die dagegen halten, auch mit demokratischen Wegen, so ein bisschen ein politischer Hoffnungsschimmer momentan, der abseits dieser linkspopulistischen und rechten Dynamik verläuft, ist die Chefin der Linken. Sie heißt Miriam Bregman und sie ist laut Umfragen die beliebteste Politikerin Argentiniens momentan. Sie ist sehr positiv und feministisch und immer da. Also sie ist zum Beispiel eine Figur, die irgendwie so ein bisschen Hoffnung schürt aus feministischer Sicht. Und im Kleinen gibt es auch ganz, ganz viele Organisationen und Frauen, die sich von Milei nicht beeindrucken lassen und sich sicher sind, es geht vorbei. Ich habe zum Beispiel mit einer Menschenrechtsaktivistin geredet vor einigen Jahren, Norita Cortinas, die ist in Argentinien sehr bekannt, da habe ich auch für deine Korrespondentin ein Porträt geschrieben. Und sie hat mir damals gesagt, so ja, Milei, der geht auch wieder vorbei. Ich habe die Diktatur erlebt und Argentinien lebt in diesen Zyklen und sie hat es ein bisschen so belächelt und als etwas gesehen, was wieder vorbeigeht. Und ich glaube, so sehen das viele Menschen auch in Argentinien und sehen das jetzt nicht so apokalyptisch oder dystopisch, sondern irgendwie als natürlicher Teil der politischen Zyklen des Landes.
Das glaube ich tatsächlich auch. Allerdings denke ich, man darf dabei ja nicht vergessen, es wird auch in diesen Phasen Opfer geben und Rückschritte und sehr, sehr große Nachteile für diejenigen, wer auch immer als Opfer auserkoren wird in diesen Bewegungen. Das ist halt auch so ein bisschen so der Nachteil, ist einfach nur aussitzen und abwarten, tut natürlich trotzdem denjenigen weh, die großen Nachteile von diesen Entwicklungen haben.
Auf jeden Fall. Und es werden die sein, die am Ende aufstehen und die Dinge wieder ändern. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Schlusspunkt, dass einzelne Individuen und viele Frauen auch aktiv aufstehen dagegen und sichtbar machen, was kaputt geht und wo das sich vielleicht so auch wieder ändert und mehr Leute verstehen werden. Ich meine, aus meiner Meinung, es gibt ja auch viele Leute, die sind sich sicher, es ist der richtige Weg und die haben auch das Recht auf ihre Meinung. Ich finde, in diesem Diskurs um Milei ist es manchmal so, ja, wie es global manchmal oft passiert, dieses Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Man muss ja versuchen, für die ganze Gesellschaft eine Lösung zu finden. Und das ist so meine Hoffnung, dass das Pendel nicht wieder einfach komplett umschwingt, sondern die argentinische Gesellschaft irgendeinen Weg findet, geeinter zu sein in der Zukunft.
Was kommt als nächstes von dir bei deiner Korrespondentin? Was hast du geplant?
Ich arbeite gerade an einer Geschichte, die ist ziemlich groß. Es geht um Pestizide, also Pestizide aus Deutschland, exportierte Pestizide nach Argentinien oder nach Lateinamerika allgemein, die im Zug dieses EU-Mercosur-Abkommens vermutlich stark ansteigen werden. Und es gab gerade einen historischen Prozess in Argentinien von einer Frau namens Sabrina Ortiz, die hat Also sie wohnt in einem Gebiet, wo 70% Soja angebaut wird, ein Städtchen, das heißt Pergamino, und dort, es lebt von Sojaanbau. Und sie hat ganz starke Leiden erlebt seit 2007. Sie hat ein Kind verloren, ihre Kinder wurden krank, sie hat einen Schlaganfall und sie war sich sicher, das liegt an dem Gift, was gespritzt wird, und hat aber keine Hilfe bekommen, keiner hat ihr geglaubt, weder die Ärzte noch die PolitikerInnen. Daraufhin hat sie selber Jura studiert und hat selber einen Prozess geführt gegen Agrarunternehmer und Gemeindeverwaltung und hat den jetzt gewonnen. Und das ist so das erste Mal, dass auch politische Träger in die Verantwortung gezogen wurden für diese Verseuchung. Und mein nächster Text für deine Korrespondentin wird Sabrina Ortiz porträtieren, weil die ist eine sehr beeindruckende Frau.
Absolut. Liebe Laura, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit allem. Professionell und privat wünsche ich dir alles Gute.
Ebenfalls liebe Grüße in die Niederlande.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns über Steady mit 5, 10 oder 24 Euro im Monat unterstützen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft an jemand anderen zu verschenken. Auf unserer Website deine-korrespondentin.de findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Wenn ihr lieber direkt auf unser Konto spenden möchtet, geht das natürlich auch. Unter Unterstützen findet ihr unsere Kontoverbindung und unser PayPal. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter @deinekorrespondentin. Vielen Dank für eure Unterstützung.